Jo, hallo zusammen zu unserem Newscast von AI or Die. Wenn ihr Newscast hört, dann hört ihr natürlich auch Carsten Bange, der ist heute wieder bei mir und ein Thema lässt uns einfach nicht los. Wir haben es, glaube ich, für letztes Jahr schon angeteasert und haben gesagt, das ist so eine der heißesten Themen. Damals hat Carsten noch eine Karikatur veröffentlicht, was ist, wenn die Amerikaner den Stecker ziehen. Dann haben wir immer mal wieder darüber geredet und dann hat Carsten aber gesagt, okay, das müssen wir natürlich jetzt mal mit einer Studie angehen. Da müssen wir jetzt mal gucken, was sagen die Leute, wie ist es? Was ich so im Markt spüre und was ich so höre hier in dem Podcast ist, Datensouveränität ist für ganz, ganz viele Unternehmen ein Riesen-Prio-Thema geworden. Beratungen werden dezidiert dazu angefragt. Das ist kein Thema mehr, wo man sagt, ja, da müssen wir uns mal bei Gelegenheit mit auseinandersetzen und mal einen Workshop zu machen, sondern nein, es brennt überall lichterloh und das ist so das, was ich jetzt so subjektiv, ich bin gespannt, was Carsten heute sagt, was er objektiv mitgebracht hat und was wir letztes Mal versprochen haben. M&A halt haben wir nicht geschafft, weil wir so viel über Datenprodukte geredet haben. Hört gerne nochmal in die Folge rein. Die ist nicht nur so aktuell, die kann man auch länger hören. Und insofern, hallo Carsten, schön, dass du da bist.
Hallo Andreas, freue mich wieder hier zu sein.
So, gehen wir rein. Datensouveränität ist ein Thema, das wir immer wieder bemerken, dass wir beide darüber reden, dass YouTube die Ausstrahlung zum Beispiel extrem drosselt. Wenn man so ein paar Wörter sagt, die dann so kommen und die dann angeblich auf europäische Wahlwerbung einzielen und wo ich dann eine Benachrichtigung kriege, hey Leute, da nicht. Witzigerweise auf Spotify beispielsweise läuft es easy durch, also da merken wir keinen Einbruch der Hörerzahlen, nur dass Google schlägt nicht so krass vor, weil es so politische Themen sind. Politik ist in den Daten, ist im Thema AI da. Ich bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast, Carsten, was da so die Themen sind, die du hast, weil wenn ihr das jetzt hört, ist gerade die Big Data und der AI World in Frankfurt. Wenn ihr sagt, alles klar, das höre ich jetzt gerade, da gehe ich hin, da bin ich um die Ecke, kann man das ja noch tun, ne? Weil Tickets wären doch an dem Tag auch noch zu kriegen, oder?
Absolut. Ich meine, Eintritt ist ja auch kostenfrei. Das heißt also, man kann da wirklich kurzfristig sich anmelden. Die ist am 6. und 7. Mai, also Mittwoch und Donnerstag. Und insofern, ich werde beide Tage da sein, wer Lust hat, gerne vorbeischauen am Barkstand. Und das, was wir hier voraufnehmen, das werde ich dann auch auf der Big Data AI World in der Keynote präsentieren. Also ihr habt wirklich, seid die Ersten, die das sozusagen außerhalb der Messehallen hören können hier. Und zwar, wir haben, also das Thema ist sicherlich auf der Agenda. Ich sehe das so ein bisschen sogar in Wellen. Das erste Mal, dass wirklich das ernster genommen wurde oder dass es vielleicht nicht mehr nur ein bestimmtes Thema oder eine Frage war, ja, bei meinem Cloud-Provider sind jetzt meine Daten hier irgendwie in Europa und in Deutschland, sondern dass es ganz anders diskutiert wurde, glaube ich, das erste Mal Anfang letzten Jahres, Anfang 25 mit dem Wechsel der Regierung in den USA. Und dann ist es entsprechend halt nochmal, ist es wirklich auf die Agenda gekommen, hat man deutlich gespürt. Und da haben wir ja dann auch die erste Studie gemacht, über die haben wir uns ja auch schon ein bisschen unterhalten. Und da konnte man das ja auch sehr deutlich sehen. Also definitiv ein wichtiges Thema geworden. Und ich hatte damals ja schon gesagt, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert über das Jahr hinweg, weil manchmal gibt es ja so Themen, die versanden dann so langsam. Ne? Dann geht es so ein bisschen raus aus der Aufmerksamkeit und dann passiert dann irgendwann auch nicht mehr so viel. Dabei jetzt erstmal die Beobachtung, das ist eigentlich nicht passiert. Also es ist ein Thema geblieben. Die Unternehmen haben weiter sind dran geblieben, haben angefangen, über Architektur nachzudenken, über Abhängigkeit von einzelnen Anbietern und so weiter. Und dann, es kam eigentlich die zweite Welle, sicherlich aus meiner Sicht nochmal Anfang diesen Jahres. Und zwar, da war ja die Grönland-Geschichte das erste Mal eben, also erstmal sowieso ja eigentlich undenkbar, was da los war, aber dann auch dieses Thema ja quasi Zölle als politische Waffe zu benutzen. Und da wurde ja sozusagen die Frage nach der Verlässlichkeit oder umgedreht gesagt der Abhängigkeit von den USA wurde ja nochmal deutlich neu gestellt oder nochmal verschärft. Und ich war ja in diesem Jahr das erste Mal in Davos dabei, war ja auch eine ganz spannende Erfahrung. Und das war natürlich, was heißt natürlich, aber das war das Thema Nummer eins nach Grönland. Das war damals ja das ganz große Thema und Trump kam ja dann auch und gab es ja die diversen Dinge, die da vor Ort passiert sind. Aber das tatsächlich das wirtschaftliche Thema Nummer eins, das ist ja eigentlich ein Economic Forum, war tatsächlich AI und dann häufig auch in Verbindung mit Souveränität. Also gerade natürlich von den Europäern da gespielt oder auch nach vorne gebracht. Und da habe ich eigentlich gesehen, also es ist dann auch für die Unternehmen nochmal deutlich strategisch wichtiger geworden. Und das war dann auch für uns der Auslöser zu sagen, hey, lass uns diese Studie wiederholen, lass uns das nochmal machen, um dann auch Veränderungen sehen zu können. Und da kann ich vielleicht kurz mit einsteigen. Also wir hatten 320 Teilnehmer weltweit in diesem Jahr. Ja. Und hatten dann auch die gleiche Eingangsfrage gestellt, erstmal einfach generell nach der Wichtigkeit. Ne? Wie wichtig ist das Thema? Und was wir eben sehen konnten, es ist tatsächlich nochmal angestiegen. Also diesmal waren es über die Hälfte, 51%, die gesagt haben, es ist sehr wichtig für uns. Das waren im letzten Jahr noch 42%, also fast 10% mehr. Und in Summe, die also sagen, sehr wichtig oder wichtig, sind wir jetzt inzwischen bei 89%. Das heißt also, fast jeder hat das irgendwo bei sich auf der Agenda. Was wir in diesem Jahr noch gemacht haben in der Studie, sind nochmal ein paar andere Gruppierungen, ein paar andere Auswertungen gemacht. Zum Beispiel hat mich in diesem Jahr besonders interessiert auch nochmal die regulierten Branchen, also Bankenversicherungen, Energie, Healthcare. Und unter der Annahme, dass die eben da besonders starken Handlungsdruck haben, und das hat sich an vielen Stellen auch gezeigt, also bei den regulierten Branchen waren es zum Beispiel schon dann 64%, die gesagt haben, das ist für uns sehr wichtig, also nochmal mehr als 10% mehr. Aber das war so quasi der Einstieg da in das Thema.
Ja, krass. Also ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden. Jeder findet es wichtig bei diesen Zahlen, weil dann kannst du nur noch ein paar Geschäftsmodelle geben, wo das dann halt keine Rolle spielt und man deswegen es als nicht wichtig erachtet. Bei den Zahlen, das ist natürlich schon ein sehr krasses Statement. Das Problem ist doch jetzt, ich bin jetzt ein Unternehmen und sage, es ist wichtig. Was mache ich denn jetzt? Also ich habe jahrelang mir keine Gedanken darüber gemacht. Also es war ja so, okay, ne, wir kaufen einen Computer. Der ist dann von Apple oder Microsoft, dann läuft da irgendeine Software drauf, jetzt gibt es irgendwelche Cloud-Anbieter. Da war ja groß die Frage, bleibe ich jetzt on-prem, gehe ich in die Cloud? Da haben wir immer hier diskutiert und gesagt, es ist nicht die Frage nur, wann du reingehst und wie du reingehst. Aber es war halt nie die Frage, bis auf irgendwelche hochsensiblen Daten, wo wir immer gesagt haben, ja Moment, da müssten wir vielleicht eine deutsche Lösung haben. Hier gab es Telekom, hat man Siemens gehört. Ja. Und es waren so die Namen, aber das war immer so eine Randbemerkung eigentlich. Und wo ich es dann ganz krass gemerkt habe, war in dem Moment, als Microsoft mit Lösungen um die Ecke kam an die Europäer und gesagt hat, ihr könnt euch sicher sein, dass wenn unser Präsident durchdreht, wir haben Lösungen. Und das fand ich krass, dass halt ein amerikanischer Konzern sagt, ich muss jetzt meine Kunden in Europa schützen, weil das kannten wir so nicht. Also, dass die jetzt auf einmal kamen und sagten, wir machen etwas, damit ihr Vertrauen habt. Das heißt, die haben schon sehr früh reagiert und gesagt, ja, wir bauen hier auch Dinge in Deutschland, wir machen das alles, das wird europäische Lösungen geben, das wird konform, selbst im Gericht, da halten wir und so. Erstaunlich. Und da wusste ich, das ist ein Thema, das ist wichtig und das geht nicht mehr zurück. Das wird, weil da wird Microsoft nicht rein investieren, wenn es nicht wichtig wäre.
Definitiv. Also alle drei großen Hyperscaler haben das Thema sehr, sehr weit oben auf der Agenda, wenn man eben hört, wie sie kommunizieren, was sie tun. Die letzten, die jetzt aufgefallen sind, war Anfang des Jahres im Januar hat AWS seine European Sovereign Cloud in Betrieb genommen. War so ein bisschen der letzte. Also Microsoft hat da eben, wie du gesagt hast, ja schon letztes Jahr sehr intensiv kommuniziert. Ja. Google sowieso. Die haben das auch schon sehr früh für sich entdeckt. Ich denke auch so ein bisschen als Differenzierung zu den anderen dreien, zu den anderen beiden, haben sie das wirklich früh auch kommuniziert, aber haben auch Lösungen angeboten, zum Teil eben mit abgeschotteten Systemen, ja, die dann eben auch autark, autonom laufen können, unabhängig von Rechenzentren in den Vereinigten Staaten und ähnliche Maßnahmen. Also da stimmt, ja, die Hyperscaler nehmen das offensichtlich ernst, ja, was auch nochmal dafür spricht, ja, dass es offensichtlich auch Bewegungen gibt auf der Kundenseite, die sie definitiv ernst nehmen. Um zu verstehen, was oder auch zu erklären, was eigentlich die Unternehmen es konkret tun, haben wir auch gefragt, was sind denn die Treiber? Also warum findet ihr das denn wichtig? Also das ist so, finde ich, immer ein natürlich ein ja, zeigt, warum man eigentlich was tut. Und das Interessante war, dass es so wie im letzten Jahr dieses ganze Thema politische Entwicklung in den USA zwar einer der Top-Treiber war, aber nicht der wichtigste. Es ist nochmal wichtiger geworden. Wir sind da nochmal gestiegen von 46 auf 54%, die sagen, das ist ein externer Treiber, der eben Datensouveränität relevanter für uns gemacht hat. Aber weiterhin Nummer eins ist eben neue rechtliche und regulatorische Anforderungen. Das heißt, dieses ganze Thema Regulatorik, ja, sei es EU AI Act, viel aber auch branchenspezifische Regulatorik, die ist tatsächlich der Nummer eins Treiber nach wie vor. Ist zwar ein bisschen zurückgegangen, aber mit 61% nach wie vor die Nummer eins. Und der dritte auf dieser Liste ist dann nochmal ganz was anderes. Also nach Regulatorik und Politik haben wir dann Cybersecurity. Weil es geht ja bei Sovereignty um Kontrolle über Daten. Es geht darum, ja, bin ich Herr über meine oder Frau über meine Daten? Und Cybersecurity ist natürlich dann auch eine echte Bedrohung, da letztendlich meine Daten entsprechend schützen zu müssen. Und an dritter Stelle, auch relativ oft genannt, immer noch mit 46%, wurde dann auch dediziert, auch mit wachsender Tendenz gesagt, die Abhängigkeit von Public Cloud Providern. Dass das also auch ein Treiber ist, dass eben Abhängigkeit jetzt offensichtlich als stärkeres Risiko wahrgenommen wird. Was wir noch gemacht haben, das war auch eine neue Frage in diesem Jahr, wir haben noch nach internen Treiber gefragt. Also was sorgt denn an internen Veränderungen dafür, dass Datensouveränität jetzt wichtiger geworden ist? Und das Erste, was fast zwei Drittel gesagt haben, ist, dass es generell erstmal, dass die Nutzung von Daten und KI in Kerngeschäftsprozessen gewachsen ist. Also in dem Sinne, klar, ja, wenn ich mehr Daten nutze, auch in Kerngeschäftsprozessen, dann ist natürlich auch die Souveränität dieser Daten für mich jetzt gewachsen und damit auch, das ist der zweite Punkt, der genannt wurde, dass auch die Sensitivität dieser Daten gewachsen ist, dass sie also offensichtlich auch wichtiger geworden ist. Und ja, das gibt vielleicht zuerst mal ein Bild, was jetzt Unternehmen sozusagen umtreibt, was sie da antreibt. Und dann haben wir diese Frage, die du gerade gestellt hast, haben wir dann auch ganz konkret gestellt. Also was macht ihr denn? Was sind denn jetzt die konkreten Maßnahmen? Und die werden erstmal angeführt von Security-Themen. Also dieses Thema Cybersecurity, was gerade noch an dritter Stelle war, ist jetzt bei den Maßnahmen tatsächlich an erster. Also 43% sagen Investments in Cybersecurity sind eine der wesentlichen Data Sovereignty Maßnahmen oder generell IT und Data Security zu steigern, sagen ein Drittel, aber ebenfalls 35% sagen dann, wir wollen eine hybride Cloud- und On-Prem-Strategie stärken. Und ich glaube, das ist nochmal so das erste so architektonische, was wir dann auch eben häufig sehen, dass man jetzt noch drüber nachdenkt, was kommt denn jetzt eigentlich von den Daten zu den Cloud-Providern, gerade auch den Public-Cloud-Providern, und was mache ich On-Prem? Und diese Strategie zu stärken, ich glaube, das ist auch eine der wesentlichen Dinge, die man tun kann, weil ich glaube, es ist für viele eher unrealistisch, komplett von Public Cloud Providern wegzugehen. Dafür ist man dann schon viel zu weit und dafür findet ja auch viel der Innovation da statt. Also neue Software ist ja häufig erst nur da überhaupt verfügbar. Aber da bewusst damit umzugehen, auch eben Sachen on-premises zu lassen oder vielleicht zu speichern, das, glaube ich, ist wichtiger Trend oder auch eine richtige Maßnahme. Es gibt noch ein paar andere Antwortoptionen, die da ebenfalls darauf hinweisen. Das eine ist, wir haben ganz explizit auch gefragt, wachsende Nutzung von On-Prem-Systemen. Das sagt fast ein Viertel, 24%, also nicht vernachlässigbar wenige. Und dann haben wir noch dieses Thema Repatriation, also quasi Last oder Daten, die auf Cloud angeboten liegt, zurückzuholen auf On-Prem-Systemen. Das ist auch wachsend gewesen. Das sagen jetzt schon immerhin 16%. Also nicht wahnsinnig viele, aber verdoppelt. Im letzten Jahr waren es noch 8%, die gesagt haben. Also selbst das ist offensichtlich für einige eine Maßnahme, zu sagen, wir gehen weg, wir gehen zurück von Cloud auf On-Prem. Und das ist ehrlicherweise was, das hätte man vor ein paar Jahren jetzt noch nicht gedacht, ne? Dass man wieder wachsende On-Prem-Installationen sieht.
Was ist denn die Cybersecurity? Ist jetzt ein großes Feld. Was ist denn aus deiner Sicht die wachsende Bedrohung? Also es hat ja zwei Dimensionen. Einmal kann ich sagen, ich werde von außen angegriffen und ich vertraue den anderen Dienstleistern nicht mehr, dass sie dem gegenüber gerüstet sind. Oder ist die Motivation andersrum, hey, ich weiß nicht, was die mit meinem Kerngeschäft, mit meinen Daten machen. Beispiel, früher habe ich Ingenieure gehabt, die haben ein Auto gebaut und dann wurde ja nicht genau gesagt, wie das Auto gebaut wurde und da war es ein Riesentarar, wenn die abgeworben wurden und zwar ein Riesenwettbewerbsvorteil. Heute habe ich AI-Anwendungen, die ich mir hart gearbeitet habe und möchte sie nicht zur Konkurrenz geben und dann vertraue ich vielleicht nicht da, wo sie liegen. Also welche Dimension ist denn jetzt aus deiner Sicht der Treiber, der Angriff von außen, der kommt oder dass ich Wissen an andere Unternehmen weitergebe, die ich dann doch lieber on-prem behalte?
Also diese Investments in Cybersecurity, aus meiner Sicht relativ sicher eben Angriffe von außen, die ja ständig zunehmen, die immer raffinierter werden, wo KI jetzt ja inzwischen auch eine Rolle spielt und das ja auch nochmal wieder verbessert hat sozusagen oder verschlechtert, wenn man es mal richtig rumsieht. Dann aber das, was du nennst, ja, dass man sich klarer darüber geworden ist, dass vielleicht bestimmte KI-Modelle ein echtes Asset sind. Ja. Was ich vielleicht nicht, oder wo ich mir sehr genau überlege, wo das überhaupt ist und wer darauf Zugriff hat, das ist sicherlich auch mehr geworden und hat sich ja, glaube ich, gerade auch bei dem Thema interne Treiber auch geäußert, ja, als eben sehr viele gesagt haben, die Sensitivität unserer Daten ist auch nochmal gewachsen.
Ja.
Genau. Also dieses ganze Thema Cloud-Architektur ist natürlich ganz entscheidend, weil da auch dieses Thema politische Einflussnahme letztendlich drauf abzielt. Wir sehen das auch nochmal beim ganzen Thema Multi-Cloud-Strategie. Das ist ja auch eine Maßnahme, Kontrolle zu verbessern oder Abhängigkeiten zu reduzieren, sagen wir es mal so. Das sagen 26%, dass sie das stärken wollen. Und dann gibt es noch eine interessante Zahl, fand ich. 29% sagen, dass sie stärker regionale oder lokale Cloud-Provider nutzen wollen. Und das spielt jetzt natürlich in die Karte. Gerade hier in Deutschland ist ja so, dass sehr prominent natürlich Stackit da jetzt wirbt. Und ja, man sieht ja auch, dass sie da Aufträge gewinnen. Schon länger in dem Markt ist die Telekom, T-Systems, eben auch mit so einer Sovereign Cloud Angebot. Das, denke ich mal, sind so die zwei lokalen Stärke, die Größe, und es gibt ja noch mehr wie Jonas oder ähnliche, aber ich finde, die beiden sind auch stärker auf die Geschäftskunden ausgerichtet vom Angebot her. Und dann darf man nicht vergessen, gibt es eine Fülle eben auch von kleineren, ja, die eben da auch ein Angebot haben. Und in Summe ist es offensichtlich so, dass die jetzt wegen des Themas Datensouveränität grundsätzlich mehr Geschäft erwarten können.
Wie siehst du das Thema, lass uns kurz drauf eingehen, du hast es genannt, interessiert mich brennend. Stackit, wer sich kennt, gehört zur Schwarz-Gruppe, Lidl selber nutzt es, die machen sowieso einen Ansatz mit Kassensystem etc., sowieso, wo sie alles sehr stark für sich selber behalten, machen, wenig rausgeben und dann einfach sagen, guck mal bei uns, wir sind hier Einzelhändler, der auf Masse geht im Discount-Geschäft, wenn das bei uns funktioniert, könnt ihr das auch kaufen? Wie bewertest du als Marktforscher diesen Ansatz und gab es sowas in der Form schon mal, dass so das Geschäftsmodell radikal erweitert wurde, sage ich mal, dass es heute auch so krass, also es ist ja eingeschlagen wie eine Bombe in die Datenwelt, so prominent ist. Natürlich spielt die Zeit jetzt auch gerade eine Rolle, dass das viel prominenter noch geworden ist. Also da kommen auch Sachen zusammen. Trotzdem ist die strategische Entscheidung in der Schwarzgruppe ja, wirklich krass, muss man ehrlicherweise sagen. Wie wertest du es als Marktforscher ein?
Ja, absolut. Ich meine, das passiert nicht so oft, ne? Dass also da der Wille, aber auch die Mittel sind, sowas zu tun. Erstmal, klar, das wächst ja offensichtlich auf einem Nährboden, dass eben Unabhängigkeit da sehr hochgeschrieben wird. Gibt ja, womit, ja, also da gibt ja auch dann die Geschichte, es gab ja diesen großen Stromausfall in Spanien. Und siehe da, die einzigen, die offen hatten, waren die Lidl-Filialen, weil die alle tatsächlich ein Notstromaggregat haben.
Besseres Marketing kannst du dir nicht ausdenken, wirklich.
Genau, ja. Also das, ja. Aber ich meine, das mache ich ja nur, wenn ich eben dieses Thema Unabhängigkeit, in dem Sinne Souveränität, halt so hochnehme, dass ich das Investment ja auch treibe, ja, um mich da sozusagen. So, und das ist natürlich spannend. Und die Gründungsgeschichte von Stackit geht ja auch dahin, dass der Herr Schwarz irgendwann einfach keine Lust mehr hatte, das Geld an den Herrn Gates zu überweisen. Ja, also diese,
so auf jeden Fall die Geschichte, das ist so passiert.
Und zwar,
das müsste so sein, ja.
Die Summen, die da genannt werden, sind ja auch unglaublich. Ja? Also das ging ja dann nicht nur hunderte Millionen reicht ja gar nicht aus. Also es ist schon gigantisch letztendlich. So, und das ist ja so ein bisschen die Gründungsgeschichte. Und dann, und das dann auch eben durchzuziehen, ja, mit einem erstmal langfristigen Ansatz. Ich glaube, dass da quasi ein Unternehmer dahinter steht, ja, der ist nicht so quartalsgetrieben ist in dem Sinne, sondern dass man da einen langfristigen Investitionsansatz fahren kann. Das ist, glaube ich, spannend und wichtig, dass natürlich ausreichend Mittel da sind, weil das natürlich riesige Investitionen sind. Und dann eben, ja, das jetzt auch so weit ist, dass man jetzt sagt, ja, okay, und jetzt können wir auch rausgehen. Jetzt machen wir nicht nur quasi den internen Cloud-Provider oder das interne Rechenzentrum, sondern wir wollen damit auch Marktführer werden. Das ist ja das erklärte Ziel. Natürlich hier im lokalen Raum, logischerweise. Das soll ja gerade das souveräne Angebot sein. Muss ich auch sagen, so noch nicht erlebt. Aber letztendlich natürlich tolle Geschichte.
Total. So, tolle Geschichten haben wir auch. M&A. So, hat sich ein bisschen was angestaut. Wir haben es länger nicht gemacht. Ich bin sehr gespannt. Es muss sich ja einiges bewegt haben. Was ist so los? Wie sehen wir es so? Wer hat wen übernommen? Wo gibt es noch Kapital? Wer ist jetzt gerade voll im Markt? Merken wir schon, dass dieses ganze AI-Geschäft jetzt langsam sich nivelliert und wir den Hype-Cycle überschritten haben? Oder geht es nach wie vor rund? Wie sieht's aus?
Ja, also erstmal, wenn wir jetzt vielleicht den Zeitraum mal zurückgehen bis so Anfang des Jahres, also die letzten 4 Monate mal rekapitulieren, war natürlich, also eins der mal generell prägenden Dinge war, gerade so Richtung Anfang des Jahres, das, was in den Branchenkreisen Sassokalypse genannt wird, also der totale Bewertungsrückgang der SaaS-Softwareanbieter, also generell der Softwareanbieter. Das war ja auch in den Nachrichten und quasi man hatte so einen Eindruck, jedes Mal, wenn Anthropic quasi was Neues angekündigt hat, ja, sind die Kurse noch weiter zurückgegangen der traditionellen oder der etablierten Softwareanbieter, inklusive, was natürlich hier in Deutschland sehr stark dann in den News war natürlich dann die SAP. Aber es hat alle getroffen, ja? Egal ob Salesforce oder irgendwelche andere Branchensoftware oder ähnliches, die sind alle massiv in die Knie gegangen und dahinter steht eben ein große Fragezeichen der Investoren über den Einfluss von AI auf die Geschäftsmodelle der etablierten Softwareanbieter. Und da ist mich tatsächlich ja eben die große Frage, was passiert jetzt eigentlich? Also wie viel können jetzt die großen Gen-AI-Plattformen übernehmen? Das ist die eine große Frage, weil die ja ständig mehr können. Und das zweite ist, was ist jetzt eigentlich der Einfluss von dem Vibe-Coding? Ja, also, dass du im Grunde jetzt ja sehr einfach selbst oder auch Dienstleister sehr schnell selbst Software erstellen können. Und dadurch, was sich ja gerade verschoben hat, ist die Ökonomie von Build versus Buy. Ja, das heißt also, Build ist jetzt plötzlich viel, viel günstiger geworden, viel einfacher geworden. Und jetzt muss ich mir neu überlegen, was baue ich denn jetzt eigentlich und was kaufe ich an Software? Und wenn man davon ausgeht, dass jetzt auch das mehr Bauen denjenigen schadet, die verkaufen, dann ist das eben auch ein Treiber für diesen Bewertungsrückgang, logischerweise. Ja, dass einfach Investoren sich denken, so irgendwie das, was da gerade alles mit AI passiert, das wird einen Einfluss haben, einen negativen Einfluss haben auf Margen, auf Umsatzentwicklung etc. Wie viel, weiß keiner so genau, logischerweise, aber das war eigentlich der Ausdruck. Und das heißt, wir sind jetzt generell in einem relativ schwierigen Umfeld. Das heißt eben, die Bewertungen sind schlechter geworden, für viele deutlich. Die Investoren sind viel vorsichtiger geworden. Also überlegen sich dreimal, ob sie jetzt noch irgendeinem Softwareunternehmen Geld geben wollen, ja, und fragen 5-mal nach, was denn eigentlich der AI-Einfluss hier in Zukunft sein wird oder was davon durch AI zerstört werden kann, vielleicht vom Geschäftsmodell etc. Das ist das eine, also das ist der Softwaremarkt. Und dann sind wir ja auch selber tätig im M&A-Umfeld bei der in dem Services-Markt viel, weil das ja viel in sich in Deutschland tut. Wir haben ja schon öfter besprochen, dass wir in dieser Konsolidierung des Marktes sind von eben 400 mehr oder weniger kleinen also Beratungshäusern im deutschsprachigen Raum, nur für Data und AI, dass sich da eben sehr viel tut im Sinne der Konsolidierung. Und was da passiert ist, das war sicherlich nicht nur AI, sondern das war sicherlich auch die allgemeine wirtschaftliche Lage, dass eben im letzten Jahr bei sehr vielen der Profit runtergegangen ist. Und das sorgte aus unserer Beobachtung eben dafür, dass dann viele Transaktionen nicht stattgefunden haben. Also wir haben nach wie vor weiterhin viele verkaufswillige Unternehmer, gerade im Services-Bereich im deutschsprachigen Raum. Aber vielen von denen sind letztendlich die Gewinne eingebrochen im letzten Jahr. Und dann hast du natürlich keine tolle Bewertung für dein Unternehmen. Und deshalb sind viele Dinge da gerade on hold. Also das ist vielleicht das Marktumfeld. Also deshalb auch weniger Transaktionen, also viel schwierigeres Umfeld gewesen. Trotzdem hat sich ein bisschen was getan. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Vielleicht legen wir los mit den Investments. Und da waren tatsächlich nicht viele. Was rausgestochen war, gibt es so eine Berliner Vektor-Datenbank, 50 Millionen Funding, immerhin, sehr schön. Dann, wer noch aufgefallen ist, jetzt hier im lokalen Raum, war Circle One. Die haben 5 Millionen Euro bekommen, jetzt auch nicht schlecht. Das sind zum Teil alte Bekannte sozusagen. Das ist, die bauen eine Lösung für die Datenextraktion, aber dann auch den Aufbau eines semantischen Modells mit SAP-Daten. Also da ist natürlich schon einige Lösungen aus dem Umfeld kommen, die Gründer da auch, dass da eben quasi nochmal ein neuer Ansatz gewählt wird. Und immerhin 5 Millionen Euro, finde ich, gutes Zeichen. Ja, weil das ist ja sozusagen ja auch jetzt nicht nur AI oder sowas, sondern ja auch irgendwas im Datenmanagement. Ganz andere Zahlen, nicht 5 Millionen, sondern 5 Milliarden hat Databricks nochmal eingesammelt. Ja, das ist natürlich schon unglaublich, was die inzwischen an Geld eingesammelt haben und alle warten immer noch auf den Börsengang. Und statt Börsengang gibt es immer noch weitere Runden von solchen Finanzierungsrunden. Ist schon nah dran, hätte ich fast gesagt, an den Gen-AI-System, aber das sind natürlich nochmal ganz andere Summen, die OpenAI und Anthropic da einsammeln. Und finde ich spannende Anbieter, ClickHouse, bauen eine sehr schnelle Datenbank eigentlich. Ne? Die haben 400 Millionen nochmal bekommen. Das ist jetzt sicherlich auch keine kleine Summe. Also da, die haben tolles Momentum, gutes Wachstum und das wird jetzt offensichtlich nochmal richtig unterfüttert. Also das waren so die vier, die aufgefallen sind. Man merkt schon sozusagen nur vier. Man merkte auch wirklich, dass sich da insgesamt weniger tut. Akquisition gab es ein paar interessante. Ich fand so mit die größte, spannendste sicherlich, dass SAP Reltio gekauft hat. Reltio ist ein MDM-Anbieter, gar nicht so alt, und hat da sozusagen einen modernen Ansatz gemacht zum Thema Stammdatenmanagement nochmal. Hat das auch verknüpft mit dem ganzen Thema Kontext für AI-Systeme. Und das hat jetzt SAP für die Business Data Cloud quasi gekauft, um da die Fähigkeiten nochmal zu stärken. Ich finde einen cleverer Move, weil die Standard-Management-Fähigkeiten von dem SAP-Kernsystem, da haben schon viele Kunden große Fragezeichen gehabt. Da wurde auch nach meiner Wahrnehmung nicht mehr so wahnsinnig viel investiert in den letzten Jahren. Und da jetzt quasi nochmal eine moderne, starke Lösung ins Portfolio zu holen, finde ich einen guten Move. Ebenfalls größerer Zukauf ServiceNow, also einer der Wettbewerber von der SAP, hat Pyramid Analytics gekauft. Das war ja auch ein Anbieter, der in Deutschland immer wieder präsent war, mal ein bisschen in Wellen. Aber einer der aus unserer Evaluation heraus gesehen auch wirklich führenden BI-Analytics-Anbieter war und auch einer, der sozusagen bestehen konnte gegen diese Übermacht oder Kommoditisierung durch Power BI und ist jetzt quasi ins ServiceNow-Portfolio aufgegangen. Gab ein paar kleinere Sachen noch. Z-Visions kennt vielleicht der ein oder andere, so eine Beteiligungsmanagement-Lösung aus Heidelberg, die ist bei Volaris gelandet. Volaris ist so ein Akkumulator, könnte man sagen. Also die kaufen sehr, sehr viele Softwarefirmen, um sie dann aber weiterzuführen. Das ist also kein Investmentansatz im Sinne 5 Jahre halten und weiterverkaufen, sondern eher langfristig sozusagen viele verschiedene Softwarefirmen zu halten. Gibt es verschiedene Firmen, die sowas machen? Gibt noch einen, den müssen wir das nächste Mal besprechen, der heißt Leo. Der hat gerade was gekauft, was leider noch nicht öffentlich ist. Das ist aber auch ein Softwarehaus, was viele kennen werden. Das ist aber leider noch nicht öffentlich, erzählen wir beim nächsten Mal. Dann kleines österreichisches Haus im Data Governance Umfeld. Dataspot hat auch eine gute Bekanntheit eigentlich in dem Segment erreicht in den letzten Jahren. Die sind zu Soft Project gegangen. Das ist ein Unternehmen, was viele in dem Bereich hier noch nicht kennen, weil die aus ein bisschen anderen Segment kommen. Da ist jetzt aber Main Capital eingestiegen, ein Private Equity Unternehmen, und die geben jetzt offensichtlich Gas. Also neue Strategie, Zukäufe. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich ein neuer Player jetzt auch in dem Datenmanagement-Markt, gerade jetzt durch die Dataspot-Fähigkeiten. Letzte, was ich noch erwähnen würde, wäre Datasiders. Das ist so einer der größten Konsolidierer in dem Services-Markt, die also eben die Beratungshäuser aufkaufen. Die haben auch nochmal zugeschlagen, DataSpark vor kurzem übernommen, vor, glaube ich, 3 Wochen war es. Und wächst also auch da weiter durch Akquisitionen. Aber das waren so die mir in den letzten Monaten aufgefallen sind.
Ja, Mensch, es war gar nicht so viel, wie ich dachte.
Es war, wie gesagt, ein bisschen weniger. Also ja,
kürzeren Zyklen, wo wir uns hier überschlagen haben und gesagt haben, okay, müssen wir jetzt schnell durch. Also insofern, ja gut, ist mal eine kältere Phase momentan. Nehmen wir mit. Und ansonsten, Carsten, ich wünsche dir allen Erfolg der Welt auf der Big Data und AI World.
Danke.
Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, Frankfurt geht vorbei. Ich kann diesmal leider nicht da sein, aber geht da vorbei, meldet euch an. Ne? Link habe ich euch trotzdem nochmal hier verlinkt, damit ihr es wisst. Und ist immer eine sehr schöne, eine gute Veranstaltung.
Absolut. Und wenn ihr es nicht schafft, dann kommt am 16. oder 17. Juni nach München auf das Data Festival. Das ist nämlich das nächste große Event. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Haben wieder tolle Firmen, tolle Use Cases auf der Bühne. Die Frage hier ist ja immer, wie wird AI wirklich erfolgreich? Was machen die Unternehmen wirklich? Nicht nur auf der Folienebene, sondern was passiert da? Und das werden wir da sehen, inklusive nochmal praktische Umsetzung von EU AI Act, wird ein Schwerpunkt sein im Programm, weil das viele gerade auch umtreibt, und natürlich alles, was so im Datenmanagement zu tun ist, um AI dann erfolgreich zu machen. Also wird ein tolles Programm, 16. 17. Juni in München, Data Festival. Das wäre die nächste gute Gelegenheit, sich persönlich zu sehen.
Sehr gut, bis dann, ciao.
Ciao.